Operation Meine Geige und eine große Spende aus Deutschland. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf eine Mission. Samstagmittag, Lena und ich, wir sitzen in unserem kleinen Studio und Lena hat die Füße hochgelegt.
Wie immer.
Naja, eine ganz merkwürdige Situation, denn bei uns daheim, da gibt es ja so ein zwei Modi. Der eine Modus ist Papa-Modus, das heißt, Mama ist weg, Papa hat das Couch-Kommando und Papa sagt, wo es lang geht. Und dann gibt es noch den anderen Modus.
Papa ist weg und alle machen, was sie wollen.
Nein, Papa ist weg und Mama kümmert sich, also Mama-Modus.
Der Kater ist aus dem Haus und die Mäuse tanzen auf dem Tisch. Ja.
Im Moment ist es so, wir haben den Modus, Papa ist für die Kinder zuständig, aber die Mama ist da.
Ganz schwierig.
Ganz schwierig, weil das einen Grund hat.
Ja, ich habe mich ganz spontan dazu entschieden, endlich mal nach Jahren tatsächlich meinen großen Zeh operieren zu lassen. Das ist ein kleiner Eingriff gewesen, der jetzt halt aber doch erforderlich macht, dass ich 2 Tage lang oder wie mein Chirurgenfreund Lukas gesagt hat, eigentlich 10 Tage lang jetzt mal nichts machen soll. Also praktisch Fuß hoch und
Bücher lesen.
Bedienen lassen von meinen lieben Kindern und meinem lieben Mann, genau. Ja. Genau, das heißt, ich liege entweder im Bett oder auf der Couch. Und die Couch steht halt da, wo
also
alles sind.
Also die letzten 12 Stunden.
Ja,
ja. Das ist nee, schon halt, es sind schon 24.
Elend genug.
Jetzt sind schon 24.
Jetzt sind schon 24. Gestern Mittag um 3 war es schon wieder rum. Ja. Um 2:30. Ach, war ja kurz. Um 2 ging es los, um 2:30 war ich schon wieder fertig. Ja. Es war, wenn man es so sagen kann, eine sehr lustige Operation. Weil Warum? Der Chirurg war ja der Lukas und die OP-Schwester, die Damaris. Und ich glaube, die hatten alle ihren Spaß. Die Sina war noch mit dabei, eine Studentin aus der Schweiz, die gerade da ist. Es war witzig, ja.
War witzig?
Ja, war witzig.
Was hast du gemacht?
Ich habe nebenher fast die ganze Zeit am Handy gedattelt, also Fotos angeguckt, um mich abzulenken, weil man liegt da ja. Und ich meine, wenn du liegst und dein Kopf leicht erhöht ist, dann hast du volle Sicht auf deinen Fuß. Und wenn ja. die da rumschrauben, das wollte ich mir irgendwie nicht antun. Ich habe mir so ein bisschen angeguckt, was die Damaris da gerichtet hat oder richten hat lassen an Instrumenten auf dem Serviertisch, das hat mir da schon gereicht.
Hatte ich das an die Geburt
nachdem
erinnert?
Dann der Lukas gefragt hat, hast du auch das große Skalpell oder die große Pinzette und irgend so ein Bipolar noch und schlag mich tot. Ah, und die Spritze, ja das und hier und da. Und da dachte ich, nö, ich verstecke mich einfach hinter meinem Handy. Ist auch eine gute Position, um Fotos zu machen vom Arzt und der Schwester.
Das stimmt.
Habe ich auch natürlich gemacht. Mhm. Ja, der Lukas kam erst mal rein, hat Musik angemacht.
Wie
also
immer,
es war, immer nach dem OP. War eine entspannte OP, wenn man so sagen kann. Ich meine, man kriegt so einen Block gesetzt am Großzehengrundgelenk im Prinzip, also so ein, ne, oder ein eingespritzt. Ja. Das ist unangenehm.
Boah, das tut weh wie die Sau.
Nein, das zwickt halt. Und ich habe die andere Seite, mein Zeh operiert gekriegt vor 25, fast 30 Jahren wahrscheinlich, ja, eher 25, also mit 14, 15 rum die Ecke. Vielleicht war ich auch erst 13, bei einem niedergelassenen Chirurg, da gab es nicht einmal das Angebot, dass man was zur Beruhigung kriegt. Also der Lukas hatte mich noch gefragt, ob ich was haben will, dass ich schlafe so ein bisschen. Das hatte ich mal noch bei der Weisheitszahn-OP gekriegt, aber dann hätte ich nüchtern sein müssen und ich habe mich dann für die Variante ohne Beruhigungsmittel und lieber was essen entschieden. Wer hätte es gedacht? Naja. Oh, und ja, ich meine, das ist ja, hallo, ja.
Jo. Nichts gegen eine Geburt.
Nichts gegen eine Geburt, so kann man das wohl sagen. Und eine Geburt kann man auch überstehen, ja.
Leute, ich hasse das. Ich habe bestimmt 4-mal operiert bekommen in meiner Jugendzeit. Und bis zu meinem Zivildienst immer Probleme gehabt. Im Zivildienst auch wieder ewig verschleppt, ewig Entzündungen gehabt und so. Und dann operieren lassen von einem Militärarzt. Radikal. Und seitdem ist Ruhe.
Ja.
Bin ich auch sehr dankbar dafür.
Ja.
Naja, okay, das ist also der Grund, warum du die Füße hochlegst und mal hier einen auf entspannt
auf
machst.
Auf Gammler machst. Man fühlt sich echt schlecht. Also ich glaube...
Bettlägerig zu sein.
Das ist ein Elend.
Ist eine Herausforderung.
Ja, ich glaube, das wäre für...
Krank zu sein.
Wenn das länger andauern würde, wäre das für alle Beteiligten eine Herausforderung, glaube ich. Ich fühle mich furchtbar nutzlos. Ganz nutzlos und nicht nur nutzlos, sondern auch noch eine Zusatzbelastung. Und das ist natürlich so eine Kombi.
Boah, ist nicht gut.
Ist nicht gut. Ist nicht gut für meine Psyche. Also so, ich meine, mir geht es jetzt psychisch schlecht, aber es ist einfach, das ist kein Zustand. Also ich meine, man hat mir ja keine andere Wahl. Es gibt chronische Schmerzpatienten, es gibt Menschen, die wirklich schwer krank sind und lange liegen müssen. Aber das Problem ist ja auch, mir geht es ja eigentlich gut. Also das ist ja auch das bisschen, was zu diesem nicht Konflikt, zu dieser diffusen Situation für die Kinder führt, weil ich ja durchaus in der Lage bin, Anweisungen zu geben und so. Ich muss ja eigentlich nur meinen Fuß schonen. Ja? Ich bin ja jetzt nicht, manchmal ist man ja krank und hat Fieber oder sowas, dann verschläfst du eh einen halben Tag, wenn du wirklich im Bett liegst und so krank bist. Aber mir geht's ja gut. Und alles, ich sitze da auf der Couch und lass mir alle paar Stunden was zu essen bringen und einen Kaffee und fühle mich wie so eine Schmarotzer. Aufs Klo muss ich noch selber gehen. Ja? Aber ich meine, es ist schon krass, weil sobald ich bin jetzt hier auch rüber gehumpelt ins Häusle zum den Podcast aufnehmen und zack, pocht es wieder. Ne?
Tut weh.
Es tut nicht weh. Also ich finde, der Lukas hat das wirklich gut gemacht. Es hat auch kaum nachgeblutet und also ich bin ganz und gar zufrieden. Ja.
Sehr schön.
Ich bin mal gespannt, weil ich habe gesagt, ich möchte gerne, dass es auch ein ästhetisch schönes Ergebnis wird. Der Befund steht noch aus. Und er wollte dann wissen, ob ich damals, als ich meinen anderen Nagel operiert gekriegt habe oder den anderen Zehe, ob ich damals eine Naht gemacht gekriegt habe. Weil es gibt wohl auch die Möglichkeit, man lässt es einfach zuheilen.
Ja, ist richtig, ja. Also, aber ich glaube, es ist einfach zugeheilt.
Ja, und da habe ich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Und er so, hat schon praktisch angefangen und sagt dann, ja, weißt du, das Ding ist halt, wenn man es näht, dann kriegt man eine Naht durch den Nagel gemacht.
Ja, ist normal.
Und ich so, ich glaube dann nicht, weil da wird man sich ja eigentlich dran erinnern, wenn man eine Naht mal durch den Nagel gekriegt hätte. Nee,
erinnert sich nicht, zu dir nicht weh.
Ja, aber er so, naja, jetzt ist eh schon zu spät. Oder das ist schon gemacht.
Ja, das sind die zwei Methoden, das stimmt.
Aber ja,
ich kann das auch einfach offen lassen und bluten lassen und dann verheilt
aber
das auch.
Aber ich meine, das würde ja eine recht breite Narbe dann wahrscheinlich geben, wenn man es offen lässt. Aber ich habe auf der anderen Seite auch keine breite Narbe, von dem her
also,
keine Ahnung.
Sei es drum.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass es schnell verheilt.
Und
meine Kinder waren felsenfest oder ganz wild entschlossen, dieses Wochenende mit Plätzchenbacken anzufangen, weil ja am Mittwoch schon der 1. November war. Und ich gesagt habe, wir fangen erst im November an. Und erst im November, im Kopf meiner Kinder, der 1. November, da hatten wir jetzt aber auch keine Zeit. Und naja, ich sagte, machen wir am Wochenende. Da stand aber das noch nicht fest, dass ich jetzt so kurzfristig da den Zeh aufgeschnitten kriege und einfach nicht lange stehen kann.
Also ich überlasse das Plätzchenbacken lieber euch. Darum kümmere ich mich nicht. Deswegen wird das jetzt verschoben.
Ja, weil ja der Papa das Sagen hat jetzt, ne? Die Mama von der Couch aus.
Richtig. Ja, und weil es ja auch was werden muss.
Auch das.
Diese Woche haben wir einen schweren Fall bei uns gehabt. Am Wochenende kam eine Frau, so 50 Jahre alt, nicht ansprechbar, nach Reanimation, in der Post reanimiert, dann bei uns auf die Intensivstation. Im CT fiel auf eine mordsmäßige Hirnblutung mit Einblutung in die Ventrikel. Also man hat ja im Gehirn selber so einen Bereich, der mit Flüssigkeit gefüllt ist, die Ventrikel. Und da hatte es eben auch reingeblutet. Was ist das Problem dabei? Nun ganz einfach, dass der Ablauf verstopft und damit dann dieses Hirnwasser, könnte man jetzt sagen, zu einem erhöhten Hirndruck führt. Folglich musste die also von einem Neurochirurgen gesehen und eventuell auch operiert werden, was dazu führte, weil wir ja keinen hier haben, dass wir sie in die nächste Neurochirurgie nach Abernkai verlegt haben. Tragischerweise wurde da nichts gemacht und sie ist am Folgetag verstorben. Das ist die traurige Seite, aber ich habe ja trotzdem alles gegeben. Wir haben alles gegeben, um diese Patientin gut und auch stabil und auch lebend, also kreislaufmäßig stabil, beatmet natürlich und intubiert, abzugeben. Ich dachte mir nur bei meinem Aufenthalt, wenn ich schon mal diese 90 Minuten nach Abernkai fahre, nehme ich doch einfach diesen Geigenkasten im Auto mit. Also ich bin in meinem Privatauto hinterhergefahren, ich bin nicht in der Ambulanz gefahren, sondern mit meinem Privatauto hinterher, für den Fall, dass die Krankenschwester, die sie begleitet, irgendein Problem hätte, dass ein Arzt sofort da ist, was aber nicht der Fall war. Und habe eben meine Geige dann noch in Abernkai zu einem Geigebauer gebracht. Denn, was war passiert? Ich hatte sie vor einem Jahr, als wir wieder zurück nach Peru kamen, aus Deutschland mitgenommen. Für die, die nicht wissen, dass ich Geige spiele, ich habe seit meinem 5. oder 6. Lebensjahr Geigenunterricht gehabt bis zum 15. Lebensjahr, ist leider nicht viel übrig geblieben.
Außer der Freude am Musizieren.
Ja.
Die ist noch vorhanden.
Ja, ach, interessanterweise, ich komme gleich dazu, ein bisschen was ist schon hängen geblieben, aber jetzt lag die eben ein ganzes Jahr auf dem Schrank, nämlich von letztem Dezember bis jetzt November, lag einfach auf dem Schrank. Denn was war passiert bei der Fliegerei, ist der sogenannte Stimmstab, auf Spanisch Alma. Interessant, ne?
Ja, die
Das ist
Seele
die
von der
Seele,
Geige.
ja. Die Seele der Geige ist umgefallen. Das ist so ein kleines Holzstäbchen, das innen in einer Geige verbaut ist, das auch nicht festgeklebt ist, sondern das auch lose da drin klemmt. Und das Stäbchen kann man über die F-Löcher erreichen. Jeder Geiger hat ja so zwei Löcher, die F-Löcher. Und mit so einer Spezialzange kann man da rein, kann den Stimmstab dann aufstellen und darüber dann den Steg, auf Spanisch die Puente, also die Brücke, über die dann die Saiten gespannt werden. Wenn man also den Stimmstab umschmeißen will, kann man auch einfach die Saiten so sehr lockern, dass der Steg umfällt, dann
Alles schon
fällt
passiert.
alles schon passiert. Genau. Dann fällt ja eben auch der Stimmstab um.
Flupp, ja.
Jetzt war ich halt ein Jahr lang im Prinzip nicht in der Lage, diese Geige zu einem Geigenbauer zu bringen und habe just letzte Woche den Anlauf unternommen, weil ich in Cusco war, habe sie mitgenommen, habe sie durch die ganze Stadt getragen, weil das Auto in der Werkstatt war. Zu dem Geigenbauer, von dem ich weiß, dass er das kann.
Der hatte zu.
Nee. Just an dem Tag treffe ich nur seine Frau und seine Tochter, die sagt, alles jendo. Der Papa liegt im Regional, kriegt die Prostata operiert.
It's the circle
Oh Mann,
of life. Schön.
jetzt trage ich echt, ich meine, das ist
Ist gut.
die gleiche Straße, Lena, die gleiche Straße wie das Encantada. Also du musst wirklich den Berg da
Hoch.
hoch, hoch,
Hoch über
wirklich hoch.
Cusco. Schöne Aussicht von da oben.
Schöne Aussicht,
Wunderschön.
klatschnass geschwitzt, bis ich da oben war. Und dann, ja, also eigentlich muss man sagen, der Papa wurde von einem Chirurg, von einem Urologen an der Prostata operiert, in der Privatklinik, in der ich ja auch mit unserer lieben Tochter war. Und dann gab es Komplikationen.
Ups.
Und die Komplikation,
Wurde jetzt im staatlichen behandelt. Das ist auch
das ist
spannend.
so gut, ja. Genau, statt dass man den dann fertig behandelt in der Privatklinik. Halle, der muss ja für jeden Mist das bezahlen. Irgendwann kann der sich das halt nicht mehr leisten. Dann hat er die Komplikation, das heißt ja, dann gehen sie halt. Dann geht's halt mit der Komplikation. Ja, dann gehen sie halt ins staatliche Krankenhaus mit der Komplikation. So läuft's.
So
Genauso
läuft's,
ist es
Freunde, ja.
gelaufen. Und jetzt lag er da seit Wochen da, weil er einen Abszess hat, weil die Blase aufgerissen ist und nicht verheilt ist. Naja, sei es drum. Ich habe freundlicherweise der Tochter meine Nummer gegeben und wir hatten jetzt auch schon Kontakt. Der Papa soll morgen entlassen werden und ich glaube, bisher sieht es jetzt gar nicht so schlecht aus. Es wird schon irgendwie heilen. Die werden auch hier nochmal vorbeikommen. Vielleicht kann er ja bei der Gelegenheit dann die Geige nochmal
Mal
angucken.
durchstimme.
Naja, auf jeden Fall, nachdem der mir das nicht machen konnte, bin ich dann 3 Tage später eben bei der Verlegung nach Abancay zu einem anderen Geigenbauer. Der hat mir die dann aufgestellt, sodass ich jetzt nach, Lina, lass mich lügen, wahrscheinlich 7 Jahren, 6 Jahren.
Ich weiß gar nicht mehr. Also du hast dann in Deutschland, als wir sie geholt haben, die Geige, hast du ab und zu mal, glaube ich, gespielt noch, ne, bevor wir wieder zurück sind.
Ich glaube nicht. Habe ich?
Oder war das
Ich glaube nicht.
Flöte?
Flöte. Flöte habe
Flöte.
ich gespielt, ja. Nein, also ich glaube, ich habe, also
Schon lange nicht mehr Geige
wenn
gespielt.
überhaupt, dann habe ich die letzten 10 Jahre vielleicht nochmal an Weihnachten ein bisschen
Ihr
geklimpert,
Kinderlein kommt
der
gespielt,
Kinderlein
ja.
Comet gespielt. So, und bin jetzt aber fest entschlossen, für nächstes Weihnachten also ein
In
Lied auf
7 Wochen also.
der Geige zu spielen. Meine Frau sieht es noch nicht ganz so.
Die erste Strophe sitzt komplett.
Die meint, damit es nicht peinlich ist, müsste man auch ein bisschen spielen können. Aber ich bin hochmotiviert,
Na,
also ich mache mir die
ja.
Musik an.
Motivation macht ja hier in Peru viel wett bei
Ja,
vielen Veranstaltungen.
absolut, absolut.
Ja.
Nein, also man muss natürlich wieder reinkommen, ist keine Frage. Aber das Witzige ist, finde ich habe ja keine Noten. Und ich habe mir dann
Bringt auch nichts.
bringt auch nichts. Danke.
Hast du jemals nach Noten gespielt? Also
Ja,
außer halt beim Herr
schon,
Bernhard.
Pachelbel und ach, schon. Ich habe mehrere Geigenbücher
Durchgefiedelt, ja. Ich war als mit der Melli, also wir haben
durchgespielt.
bei uns früher in der Gemeinde, gab so eine Art Streichorchester, was jeden Sonntag die Musik begleitet hat. Und das waren unter anderem der Benjamin und seine Schwester und ich und noch zwei, andere. Drei von anderen von mir. Wir waren so 10 vielleicht Personen. Naja, und eine davon war meine Freundin Melanie, die Geige gespielt hat und ich eben Cello. Und ab und zu haben wir uns aus Spaß, haben wir es getauscht, sonntageweise, dass sie Cello gespielt und ich Geige. Also es ist ja austauschbar, ja, wenn man eben nicht nach Noten spielt, so, sondern nur nach Gehör, was ja eigentlich cool ist, ne?
Also ich konnte mich da hinstellen und ich habe mir so Worship-Musik dann angemacht auf YouTube und aufs eine Ohr die Musik und auf die andere habe ich natürlich dann die Geige gehört und ich konnte das eigentlich problemlos mitspielen. Der Punkt ist, ich bin nicht ganz zufrieden mit der Arbeit von dem Geigenbauer. Denn der Stimmstab steht ein bisschen schräg. Und der Steg steht auch ein bisschen schräg. Was meines Erachtens dazu führt, dass die Geige sich während
auch ein bisschen schräg
immer
ist.
Wieder verstimmt.
Mhm.
Also unnormal stark verstimmt.
Mhm.
Ich kenne die Geige ja und es ist so, dass ich nach einem Lied im Prinzip zwei Saiten auf jeden Fall wieder neu stimmen muss, weil sie schon wieder massiv verstimmt sind.
Mhm.
Jetzt muss ich mal gucken, vielleicht kann ich den Steg kann ich selber irgendwie noch gerade biegen, aber den...
Ja, ihr habt doch bestimmt, frag doch mal nicht. Den Fritz, der hat doch bestimmt so eine gute Zange aus dem OP, wo man da irgendwo reinkommt.
Ich will die Geige jetzt nicht kaputt machen. Aber ist ganz witzig, das ist ja so eine alte Geige, ich weiß auch gar nicht, wo die her ist. Ich habe die irgendwann mal bekommen und das ist auch keine hochwertige Geige, die kostet bestimmt auch nicht viel gekostet, ist auch ziemlich verkratzt und so. Aber es kam doch wieder irgendwie, kam so ein bisschen Lust auf, mal wieder die Geige in die Hand zu nehmen. Es hat mir Spaß gemacht, weil ich eine Zeit lang doch auch mal, jetzt nicht professionell, aber doch gut mitspielen konnte.
Also viel auch, ne?
Jede Woche gespielt und übrigens sei auch jede Woche, jeden Tag eigentlich.
Geübt.
Ja.
Du warst halt ein gutes Kind.
Nein, ich musste üben.
Ich musste eigentlich auch.
Also, aber ich habe immer Dienstag, vielleicht ein Funfact, also an alle Kinder und alle, die hier zuhören, ja, wenn ihr also den Unterricht, Geigenunterricht oder Klavierunterricht, Flöteunterricht oder was auch immer, so selten wie möglich im Jahr haben wollt, ja, dann schaut, dass es auf den Donnerstag legt, euren Unterricht. Das war so meine Erfahrung. Ich habe eine Zeit lang Dienstagsunterricht gehabt und Dienstag war immer wieder knapp vor einem Feiertag, knapp vor den Ferien. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, man müsste eigentlich mal nachrechnen, aber wenn ich Donnerstag Unterricht hatte, dann fiel das häufiger aus als an anderen Tagen. Zum Beispiel die Sommerferien beginnen ja mittwochs. Also Donnerstag war dann kein Unterricht mehr. Eine Woche wieder gespart. Dann mit Weihnachten und so hatte ich auch immer das Gefühl, irgendwie Weihnachten beginnt am Mittwoch, ja, Dienstag, Mist, wieder Geigenunterricht, am Donnerstag kein Geigenunterricht. Ansonsten, Feiertage waren auch gefühlt, ich sehe immer nur der Gefühl der Wahrheit, ja, donnerstags. Wahrscheinlich stimmt es alles nicht, es war einfach nur eine kindliche Wahrnehmung, aber ich war mir sicher, wenn ich donnerstags Unterricht habe, komme ich mit den wenigsten Unterrichtsstunden im Jahr durch. Heute ärgert es mich ein bisschen, weil ich hatte überhaupt keine Motivation. Ich wollte auch irgendwie gar nicht Geige spielen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin mal als 5-Jähriger oder 6-Jähriger gefragt worden, ob ich Geige, ja. Geige lernen will. Hajo.
Klar.
Hajo. So, das war so.
Ich glaube, das ist die Story von ganz vielen unserer Freunde auch. Ne?
Ja.
So, wir haben gerade eine Geige übrig. Will eins eurer Kinder Geige lernen? So. Zack, ja. Passt. Ja, sieht gut aus.
Ja.
So ging's. Weißt du, wie ich zum Cello spielen kam?
Nee.
Damals haben meine Eltern gerade gebaut in Gundelsheim, ihr Haus, wo sie jetzt wohnen. Und ich war, wie alt war ich da? 1. Klasse, also muss ich so 7 gewesen sein.
Mhm.
Und der Gerhard Feger kam auf die Baustelle mit einem kleinen Cello, mit einem Viertel oder so, oder einem Achtel sogar noch, keine Ahnung, auf die Baustelle. Und dann musste ich mich auf 2 so umgelegte rote Blähbetonsteine da setzen, weißt du, so diese typischen oder diese, wie halt Häuser gebaut werden. Die lagen da halt irgendwo im heutigen Wohnzimmer. So, setz dich mal hin, Cello hinkalte, möchtest du Cello lernen? Ja, okay, damit war das Thema erledigt. Das weiß ich heute noch, auf dem Rohbau, die kleine Leder mit dem kleinen Cello, ja, gut, läuft. Und dann war das.
Eigentlich, ich denke mir heute, wenn ich es gewusst hätte, was das wert ist, ich hätte mich viel mehr reingeklemmt. Und es war ja so, wir hatten ja auch nicht nur zu üben, sondern wir hatten ja auch Auftritte. Und klar, wir haben so eine Art kleines Orchester jeden Sonntag in der Kirche gehabt, also in der evangelischen Freikirche bei uns. Da haben immer die Geiger am Sonntagmorgen die Musik mitbegleitet.
Die Streicher.
Die Streicher.
Nicht nur die Geiger.
Nein, die Streicher. Da waren Kontrabass dabei, da waren Bratschen, eine Bratsche dabei, da war drei Shelly dabei, der Rest war Geiger. Und das war, also über Jahre.
Ja,
über
ja.
Jahre, am Sonntagmorgen, war das dann mit vielen. So. Mhm. Und ich habe dann immer aus dem Kopf gespielt.
Ja, ich
habe immer aus dem Kopf gespielt, aus dem Gehör.
Was
ich gehört habe, habe ich gespielt. So. Und
jeder hat auch so ein bisschen improvisiert dazwischen. Das war schön. Es war, was wir wirklich gelernt haben, war gemeinsam zu spielen. Viele von diesen Kindern, die damals so früh angefangen mussten, durften, wie auch immer, mit den Instrumenten. Wir haben von klein auf gelernt, gemeinsam zu musizieren, aufeinander zu hören, uns abzupassen irgendwie und haben dann später auch zu fünft oder sechst eine Band gehabt.
Ja.
Und es hat ganz wenig Absprache oft bedarf, weil es einfach so,
man
hat sich gehört und es war klar, du machst die zweite Stimme, du setzt da und da ein.
Ja, man hat sich nicht nur gehört, sondern man hat auch,
man hat sich auch gefühlt. Ja.
Man hat sich auch gefühlt und man wusste, wann nochmal eine Wiederholung ist.
Ja.
Man wusste, wann nochmal Gas gegeben wird, wann es nochmal lauter wird, wann es leiser wird, wann man, also, wenn ich heute als höre, was Bands in ihr dafür Kommandos brauchen, so, wir gehen jetzt
gebraucht.
In den Refrain, das war völlig selbstverständlich, dass wir jetzt, das ging auch irgendwie gar nicht anders.
Ja, ja. Also, wir hatten da schon auch echt einige sehr talentierte mit dabei, muss man auch sagen.
Musiker, ja.
Also ich würde mich jetzt als Standard talentiert einordnen, aber
der Jens hat gut gespielt.
Der Jens, die Jasmin,
Die
sind ja schon Ausnahmetalente und dann du mit dem guten Rhythmusgefühl, das ist, man hat sich so... Hat es einfach gut zusammengepasst.
Meine Schwester Jess war natürlich da auch immer groß mit dabei, das ist richtig.
Ja.
Also, das hat mir Spaß gemacht und es fehlt mir heute.
Ja.
Weil wenn ich heute hier mit anderen musiziere, ist das tatsächlich was anderes. Das kann man nicht in Worte fassen.
Und ich wette auch, ich denke oft drüber nach, wenn der Jens jetzt mal hier kommen würde und
wir
einfach so eine spontane Lobpreis-Session machen würden. Spontan, es wäre wie immer.
Es wäre wie immer.
Ja,
man müsste nicht irgendwie schwätzen, man müsste sich nicht absprechen, sondern es wüsste jeder, was jetzt im nächsten Takt kommt.
Oder wenn dann die ersten drei Akkorde als Überleitung zum nächsten Lied kommen,
du wusstest sofort, welches Lied kommt.
Ja.
Und du hattest keine Liste. Es war jetzt nicht so, dass du eine Liste gehabt hast und du wusstest, was ist das nächste Lied, sondern es waren drei Akkorde und du wusstest und alle wussten. Es war nicht
wir müssen das nächste Mal, wenn wir in Deutschland sind, müssen wir irgendwie halt sowas organisieren. Da treffen wir uns beim Jens auf dem Hof, also in seinem schönen, wunderschönen Haus. Der hat ja auch viel Platz.
Ja.
Bestimmt eine tolle Akustik.
Ja.
Und dann müssen unsere Kinder da hinsitzen und zuhören, was die Alten machen.
Genau.
Sehr gut, guter Plan. Also wenn immer das Jens einer von euch hört, wir kommen.
Die Jess muss natürlich auch dabei sein.
Ja, ja.
Klar.
Auf jeden Fall.
Ach, war eine tolle Zeit. Und ich sag dir was, ich hab da viel, viel gelernt, auch musikalisch, mein Gehör geschult.
Ja.
Ich stimme so eine Geige absolut ohne Stimmgerät.
Hm.
Und der Witz ist... Das passiert mir immer wieder. Wenn ich jetzt hier mit anderen Missionaren spiele oder auch mit Peruanern, wir hatten ja eine Band am Jugendfestival. Ich sitze ja hinten am Schlagzeug. Ich höre in ihr die anderen Instrumente. Und zum Beispiel die Gitarre oder den E-Bass. Und ich höre die und die spielen gut, sind gute Musiker. Also die können das auch, ja. Und dann sage ich zum Pedro, also der jetzt Gitarre spielt, Pedro, deine Gitarre ist verstimmt.
Mhm.
Und er guckt so rüber, schielt so, du kannst ihm schon in den Augen ablesen sein, what? Ja, hol doch mal das Stimmgerät raus. Der holt das Stimmgerät raus, guckt da drauf und denkt, ja krass, die Gitarre ist verstimmt.
Es gibt Leute, die hören das aber einfach nicht, gell?
Ey, ohne Witz.
Also
ich meine, da geht es um Neurosen. Das war jetzt nicht so, dass sie brutal verstimmt ist.
Aber
ich habe das gelernt, mit einem Gehör zu stimmen, ohne auch ein Stimmgerät, von der A-Seite aus, dann das E, das D, das G. Und ich kann es bis heute, und das ist irgendwie, ich finde es crazy, weil da waren 10 Jahre dazwischen.
Ja.
Oder noch mehr.
Ein bisschen mehr wahrscheinlich.
Und ich habe es nicht verlernt.
Ja.
So, natürlich die Schnelligkeit des Bogens und die Genauigkeit der Finger und so, das muss man alles wieder. Aber Ich sage dir was, ich glaube, sowas kann auch wieder ganz schnell kommen.
Ja,
ich
das verschwindet ja nicht aus dem Kopf.
Und an Weihnachten überrasche ich die anderen Missionare, indem ich...
Wir besorgen dir noch so eine Dings, so wie die Straßenmusiker, so eine Trommel, wo du dann auf dem Rücken hast, wo du noch nein, so gleichzeitig nein, trommeln kannst nein, und so einen Schellering am Fuß.
Nein, das wird ja peinlich.
So Feliz Navidad. Dum, dum, dum. Sehr gut, ich sehe das schon alles vor mir.
Du wirst staunen.
Ich kann dir noch so ein Mützle besorgen, so eine Nikolausmütze. Du,
und wenn es peinlich wird, dann war es wenigstens lustig.
Sehr gut. Naja, eigentlich waren wir ja bei deiner Patientin, die du nach Abancay gebracht hast.
Nee, nee, eigentlich wollte ich nur die Geschichte erzählen, dass ich meine Geige habe bestimmen lassen, da ja. Auf diesem Weg. Zum Glück habe ich da noch dran gedacht, die Geige mit ins Auto zu laden. Naja, es macht mir auf jeden Fall Spaß. Ich bin heute motivierter als noch vor einigen Jahren. Und was meine Geige hat, und ich sag dir was, ich glaube, es hat jede Geige. Es gibt so Lieblingstöne, die am besten auf der Geige oder auch auf dem
Streichinstrument. Du hast so auch eine Ebene, ja. In der du spielst, wo es einfach toll sich anhört. Ja.
Und weißt du, wo das auf der ist? Nee. Auf der Geige? Nicht auf der E-Seite, also auf der höchsten, auch nicht auf der A-Seite, sondern diese Geige, die hat eine super Resonanz auf der D-Seite. Mhm. Also das geht schon Richtung Bratsche. Diese tiefen Töne auf der D- und auf der G-Seite, diese Resonanz ist bei dieser Geige ganz besonders.
Schön.
Und es war aber damals auch schon so. Ich erinnere mich dran, dass ich am meisten auf der D-Seite gespielt habe, wo die Geige ja eigentlich mehr so in den höheren Tönen spielt, also auf A- und auf der E-Seite. Und das war auf meiner Geige immer nicht so vom Klang, nicht so harmonisch, sondern irgendwie nicht so voll. Mhm. Ja, die Resonanz von diesem Resonanzkörper schwingt ganz anders, mit einer ganz anderen Stärke auch und mit einem anderen Biss und einer Standhaftigkeit. Ja? Der Ton steht da einfach viel fester, wenn du auf der D-Seite spielst.
Ich habe ja tatsächlich mal ein neues Cello bekommen, gell?
Ja.
Ein nigelnagelneues.
Echt? Mhm. Dein letztes?
Mhm. Mein eigenes, das ich immer noch besitze, das im Moment verliehen ist, an jemanden, der es auch wirklich benutzt.
Das ist neu gewesen.
Das war ein Neukauf, ja.
Krass.
Also, doch, war kein gebrauchtes. Damals in Heilbronn durfte ich mir das aussuchen, hat mein Großonkel mir bezahlt. Mhm. Hat gesagt, er will mir was Gutes tun, ich darf mir ein Cello kaufen, was wirklich, war nicht günstig. Ja, so ein großes, schönes Instrument ist ja wirklich, ich meine, man hat es dann also für ein Leben auch.
Also, wenn
wir
Lena, dann spielen wir mal ein paar Sachen zusammen.
Vorher lernen wir mal noch tanzen, bevor wir was zusammenspielen.
Wir haben so einen Fußlamm.
Ja, stimmt. Wir haben ja so ein paar Projekte, die wir immer sagen, wenn wir mal groß sind. Ja.
Nein, aber jetzt so im Moment, man hat ja immer so Phasen.
Ja.
Im Moment bin ich wieder motiviert, ein bisschen Geige zu üben.
Voll gut.
Und manchmal ist es ist ja so interessant, weil wenn es läuft, wenn du ein Lied spielst und du kommst gut rein und es macht Spaß, dann erhebt es auch irgendwie deine Seele. Es passiert manchmal auch, dass es halt, du kommst nicht mit oder sie verstimmt dir das. Ey, dann merke ich eigentlich, es geht mir so auf den Sack, auf den Geist, ich möchte es dann möchte ich sie eigentlich wieder weglegen, ja?
Ja.
Aber es kann auch wirklich was auslösen, so eine Freude, sag ich mal.
Auf jeden Fall. Ich meine, ja, Musik ist schon was Tolles, gell? Eins unserer Kinder hat die Tage lautstark beim Abspülen mitgesungen. Wir haben den Soundtrack von The Greatest Showman angehabt. Und so schief und schäbs daneben, wo ich echt dachte, oh Herr, hoffentlich wird es noch was.
Also ich sage jetzt keinen Namen, aber ich kann dir genau sagen, wer es ist, weil er kann einfach nur schief.
Aber verwechselt sich das?
Nein.
Schade. Also, kann man das trainieren?
Also mir ist es auch schon aufgefallen.
Ich meine, an Freude an der Musik mangelt es nicht.
Absolut. Also, und mit voller Inbrunst.
Ja, aber so
schief.
Ja? Alter, wie schade, das ist mein Kind.
Ja, ja, ja. Und natürlich hast du so Flashbacks, weil wir haben ja nicht nur früher also Instrumente gespielt, sondern wir haben ja dann auch einen Chor begleitet. Und es gab halt im Chor auch immer so ein oder zwei Stimmen, die haben es nicht gehört, dass sie schief singen.
Ja.
Die haben es einfach nicht gehört. Du konntest da machen, was du wolltest. Es ging einfach nicht. Und
also.
Aber ja, ich weiß, wer es ist. Und es fiel mir auch vor ein paar Tagen voller Inbrunst.
Ja.
Voll. Voller Energie. Voll schief.
Ja. Aber gut, ich meine, ja, es gibt so ein altes Lied aus unserer Kindheit, der heißt eine Zeile, oft sind falsche Töne richtig, kommen sie im Himmel an. Und ich muss da so oft dran denken, weil am Ende des Tages, wenn wir Lieder zur Ehre Gottes singen vor allem, dann ist es, glaube ich, völlig wurscht, wie gerade oder schief. Also man muss sie dann halt vielleicht nicht unbedingt von der Bühne runter singen.
Ja.
Im stillen Kämmerchen oder im nicht ganz stillen Kämmerchen geht es auch. Ja, ach du, dafür hat er andere Stärken.
Absolut. Also, aber vielleicht kann man das Gehör auch noch ein bisschen schulen.
Ich habe ja, meine Schwägerin ist Vocal Coach und ich dachte mir so, vielleicht frage ich die einfach mal, ob man da was machen kann.
Vielleicht kann man irgendwas machen.
Ich meine, das ist tatsächlich ein Ding, was wir halt hier einfach den Kindern ein Stück weit nicht bieten können. In Deutschland haben wir da schon geguckt, dass die irgendwie in eine rhythmische Früherziehung oder sonst was sind. Das waren auch noch, Lukas und Kyla waren noch. Ich glaube, bei Elias war es dann schon aber wieder.
Lena, darf ich dir was sagen? Eine Geschichte, die mich immer beruhigt. Ja?
Ja, sag.
Ich sag ja, ich habe ja gesagt, Donnerstag war immer der beste Zeitpunkt, um Geigeunterricht zu haben, ja, weil man weniger Unterricht hatte.
Ja.
Ich habe also ja mit 5 oder 6 Jahren angefangen, ganz früh.
Mhm.
Und ich war, also ich kann mich aktiv daran erinnern, war ich also bestimmt älter als 12 Jahre. Ja, es war, die letzten 3 Jahre sind da angebrochen, meines Geigen...
Deiner Karriere.
Meiner Geigenkarriere.
Ja.
Da kam eine neue Schülerin, die immer vor mir Unterricht hatte.
Mhm.
Das war eine erwachsene Frau.
Mhm.
Die konnte nichts.
Mhm.
Die hat bei Null angefangen. Die wollte Geiger spielen.
Ja.
Hatte Lena, das hat kein halbes Jahr gedauert, da hat die ungefähr mein Niveau gehabt.
Ja.
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 Leider.
Ja.
Ja. Ja. Leider. Also, da hat die Lieder gespielt. Das war schon nah an den Liedern. Und ich habe ja zu dem Zeitpunkt, ja, habe ich ja schon 7 Jahre Unterricht gehabt. Aber ja, ich kann mich noch erinnern, wie das so ein demütigendes Gefühl war, wenn du ein paar Minuten zu früh kamst,
ja,
und diese erwachsene Frau dann Lieder gespielt hat, wo du gewusst hast, ja, so lange ist das jetzt noch nicht her, dass ich dieses Lied gefiedelt habe.
Ja.
Also weil die Lehrerin hatte die gleichen Bücher verwendet.
Ja, ja, ja.
Und du wusstest dann, wenn das Lied durch ist, dann machen wir das nächste. Boah. Also da habe ich immer ein bisschen Hoffnung, weil ich denke, wenn es meine Kinder mal richtig packt, wenn
sie wollen, dann können sie auch, klar.
Dann gehen sie in Unterricht, dann lernen sie das auch schnell, das, was sie über Jahre erzwungen,
ja, ja,
nicht gelernt haben. Also,
ja, 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 verstehe dich schon.
Ja,
ja, natürlich. Ja. Sie haben dafür andere Möglichkeiten.
Ja, ja,
die lernen, und ich meine, hey.
Die lernen eine andere Sprache. Also, weißt du, man kann nicht alles.
Ich
die lernen hier fließend Spanisch. Heute war ich wieder mit den Kleinen unterwegs. Die blabbern in einem Spanisch die Leute an. Da schlackerst du als Erwachsene nur mit den Ohren, ja. Ich meine, ja, das hatten wir nicht.
Nee.
Diese Chance hatten wir nicht.
Nee. Ja, auf jeden Fall.
Diese ganze interkulturelle.
Und was mich auch nicht vermisse, ist, was ich in Deutschland rumgefahren bin für solche Sachen auch, weißt? Oder rumgelaufen,
ja,
bin.
Ja.
Wie viel Zeit und Nachmittag da drauf gehen für dein Kind hierhin, das andere Kind dorthin, das nächste dorthin, dann wieder eins abholen, einsammeln. Ja, okay. Wir hatten nachmittageweise, da waren wir einfach immer so anteilig im Auto. Also das eine Kind da abgeliefert und das nächste bei der nächsten Station, dann wieder das andere abgeholt und so. Ja, so kriegst du auch einen Nachmittag tot, ne?
Ja, so ist halt.
Ja, das vermisse ich auch nicht.
So, Lena, ich will mal noch eine Geschichte erzählen.
Mhm.
Eine große Spende aus Deutschland. Die Geschichte geht ungefähr so. Wir haben Freunde und letzte Woche kam der Anruf. Die sagen mal, oder eine Sprachnachricht, eine WhatsApp-Nachricht so. Habt ihr irgendein Projekt, ein spezielles Projekt? Unsere kleine Tochter will was spenden. Lena hat mir das in der Mittagspause erzählt, du, da ist die Kleine von unseren Freunden, die will was spenden. Vielleicht hast du ja ein spezielles Projekt, dass wir dir ein spezielles Projekt hier empfehlen können. Ja, ich bin in die Klinik, also nach der Mittagspause, habe beim Chirurg im Büro, beim Lukas, mal noch kurz irgendeinen Patientenfall besprochen. Da klingelt eben sein Telefon und am Apparat geht es um Kosten für eine Operation. Da fehlten also am Ende noch 375 Euro. ich wusste eigentlich nicht genau, um was es geht, aber ich hatte so im Moment direkt den Eindruck, ach, guck mal, da ist die Antwort auf der Lena ihre Frage, welches spezielle Projekt können wir denn diesem kleinen Mädchen vorschlagen? Und so kam es also, dass ich gesagt habe, du Lukas, da brauchst du jetzt gar nicht drum diskutieren, ich übernehme die 300. Also ich habe gerade eben eine Spendenzusage aus Deutschland bekommen, diese 300 Zoll überweise ich, bezahle ich, dachte, ach, also wirklich, würdest du die bezahlen? Sag ich, ja, ich bezahle die. Ja, dann kannst du gleich zur Kasse gehen, also gleich zur Kasse gehen, die warten da schon, kannst du gleich bezahlen. Also direkt zur Kasse marschiert, tatsächlich standen schon alle da, meine Kreditkarte gezückt und die 300 Zoll bezahlt. Und dann wollte ich mal wissen, ja, um welche Rechnung habe ich denn da jetzt bezahlt? Um was ging es denn da? Da stellte sich also raus, eine Pastorenfrau aus Ecuador, über 2000 Kilometer entfernt von hier, die hatte Probleme, musste operiert werden und hat dort in Ecuador die Zusage bekommen für eine Operation, hat also alle Untersuchungen, Termine und so beim Chirurg, alles schon hinter sich. Und kurz bevor sie operiert werden soll, heißt dann, ja, tut uns leid, die Maschine ist kaputt. Operation abgesagt. Ja, ärgerlich total, aber nichts Neues. Also wundert mich überhaupt nicht, hört man hier im Land ständig, das ist Südamerika. Dann fällt so eine Maschine aus, zum Beispiel das Beatmungsgerät, dann gibt es halt 4 Monate lang keine Operation. Keine Operation. Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, ja, aber es ist so. Dann schaffen die einfach 4 Monate nichts. Das ist wirklich so. Die kommen morgens, die sitzen ihre Zeit ab, aber sie arbeiten de facto nichts. Nichts, für das sie eigentlich angestellt und bezahlt werden. Also das sind Zustände, das kann man sich nicht vorstellen. Aber gerade zum Beispiel bei der Verlegung jetzt nach Abancay ist mir das auch mal wieder ganz praktisch und ganz klassisch vor Augen geführt worden. Das passiert in den staatlichen Krankenhäusern, ich glaube in ganz Südamerika. Sie hatten aber Kontakt hier zu einem Pastor aus dem Ort, dem Alberto, und haben da eben dann angerufen, der Lukas geht in die Gemeinde vom Alberto und tatsächlich sagte, ich kann euch helfen. Aber ich kann halt nicht nach Ecuador kommen. Wir operieren das hier. Sie muss halt hier nach Cotavasi kommen. Sodass sie sich also in den Bus gesetzt haben und 50 Stunden mit dem Bus hierher gefahren sind. Also ich dachte, es sind 50 Stunden. Ich habe die Frau getroffen, habe sie gefragt. Es waren mit den Wechselzeiten, erhalten an der Check-ins und so weiter, waren es 60 Stunden. 60 Stunden
Reisezeit.
im Bus, ja, quer durch Südamerika, kam mit einem Tag Verspätung an, also er hat den OP-Tag dann reserviert, kam zu spät an. Und mein Freund, der Lukas, hatte ihnen gesagt, hört mal, diese Operation kostet hier bei uns 1200 Zoll, was extrem günstig ist. Das ist wirklich nur das Material, also wir stellen unsere Arbeit als Ärzte nicht in Rechnung. 1200 Zoll. Was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, meine Lieben, sie hatten das Geld nicht. Und der Pastor hat gesagt zu seiner Frau, wir fahren trotzdem. Wir haben zwar nur 600, aber wir fahren jetzt trotzdem. Und Gott wird den Rest der Rechnung bezahlen. Das kann man erstmal als völlig naiv abtun. Das kann man auch als fahrlässig abtun. Da kann man auch den Kopf drüber schütteln. Ja. Und wir als Europäer sowieso. Aber man könnte es auch unter der Kategorie Gottvertrauen abstempeln. Ist beides möglich. Und ich verstehe auch beide Seiten. Es wusste nur niemand davon, außer dieses Ehepaar. Die setzen sich also in Ecuador in den Bus, fahren 60 Stunden nach Cotavasi, bezahlen die Hälfte der Operation an, weil das ist immer Pflicht, vor der Operation die Hälfte zu bezahlen, also die 600 Sol. Der Mann zieht weiter, weil wenn er schon in Peru ist, dann kann er auch in Gemeinden predigen, also fährt er schon mal los. So, und einen Tag später wird sie operiert, 2 Tage später wird sie entlassen. Hat aber kein Geld. Und Gott hat die Rechnung noch immer nicht gezahlt. Wir haben einen Notfall vom Krankenhaus und da haben sie zumindest 300 Zoll rausnehmen können. Aber jetzt saßen sie eben immer noch auf 300 Zoll offene Rechnung. Als eben gerade just in dem Moment, als ich beim Lukas im Büro sitze, das Telefon klingelt und mit dem Chirurg die Rücksprache gehalten wird, was machen wir jetzt mit dieser Frau? Die hat immer noch Schulden von 300 Zoll. Wer bezahlt das? Und ich sitze da in dem Zimmer, gerade vor einer halben Stunde die Nachricht aus Deutschland bekommen, da gibt es ein kleines Mädchen, die will Geld spenden für einen speziellen Fall. Habt ihr irgendwas? Und ich sage, ja. Komm, die 300 Zoll übernehme ich. Ohne, dass ich wusste, um welche Geschichte es geht. Es war mir nur in dem Moment einfach so völlig klar, hier kreuzen sich gerade zwei Wege. Ich habe gerade in die linke Hand eine Spende bekommen, in der rechte Hand hier offensichtlich gerade ein Check, der noch nicht gedeckt ist. Komm, dann bezahlen wir das. Und wie kam es dazu, dass dieses junge Mädchen dieses Geld gespendet hat? Nun, es gab ein bisschen einen kleinen Disput daheim und die Kleine hat gedacht, ich bin wirklich, wirklich reich beschenkt mit meinen Eltern, mit dem Essen, das ich habe jeden Tag. Es geht mir so gut. Ich möchte von dem, was ich habe, mit anderen Menschen teilen. Und mit dieser Intention ist sie abends zu der Mama und hat ihr 20 Euro auf den Tisch gelegt. Das war alles, was sie bekommen hatte von ihrer Oma oder ihrer Patenoma für den Urlaub, damit sie sich als Kind, als kleines Kind, im Urlaub was leisten kann. Jeder hat 20 Euro bekommen. Und das war alles, was sie da hatte. Und das hat sie da hingelegt und gesagt, Mama, ich möchte damit einem Menschen helfen, dem es nicht so gut geht wie mir. Daraufhin kam die Anfrage zu Lena, darüber zu mir. Und so kam es, dass wir diese Rechnung bezahlt haben, vorgestreckt haben. Ich habe ihr dann geschrieben, du, hör mal, selbst wenn du 1 Euro oder 2 Euro spenden würdest, weil ich wusste nicht, dass es um 20 Euro geht, dann würde das echt schon helfen, dieser Familie, weil die haben insgesamt eben 75 Euro da Schulden und die Kleine hat das eben fertig gebracht, ihre Geschwister und alle in der Familie zu überzeugen, dass sie jetzt diese 75 Euro zusammenbringen, damit diese Frau ihre Schulden bezahlen kann. Sodass also 2 Tage später oder 3 Tage später auf meinem PayPal-Konto 75 Euro ankam. Und ich dachte mir, crazy, jeder kann diese Welt verändern. Jeder. Selbst ein 9-jähriges Mädchen in Deutschland, das keine Ahnung davon hat, dass Tage vorher jemand in Ecuador startet mit dem Wissen, ich habe kein Geld für die Operation, die ich jetzt in den nächsten Tagen bekomme, aber ich glaube, dass Gott uns versorgen wird. Und gleichzeitig ein Kind in Deutschland dieses Empfinden hat, ich möchte jemandem was Gutes tun, dem es nicht so gut geht wie mir. Und durch das eigene Handeln andere aktiviert, andere motiviert und am Ende diese Frau schuldenfrei das Krankenhaus verlassen kann. Das war wahrscheinlich die größte Spende. Zwar jetzt nicht materiell, sondern immateriell, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Und ich habe diese Frau gestern nochmal getroffen, ein Abschiedsfoto gemacht. Ich verschicke euch dieses Foto im Newsletter. Wenn du noch nicht den Newsletter von uns abonniert hast, dann kannst du in den Shownotes den Link dazu finden auf unserer Website www.missionsarzt.de. Und ich schicke euch mal das Bild im Newsletter mit, weil mich diese Geschichte so berührt hat. Natürlich kann man sagen, die sind doch verrückt. Und irgendwie ist es auch verrückt. Aber irgendwie ist es auch genau das, was wir ständig erleben, auch gerade als Missionare hier leben, dass Gott die Rechnungen im Blick hat und dass er sie auch immer bezahlt. Wir haben das letztes Jahr erlebt, wir haben das dieses Jahr erlebt. Wir haben das auch vor vielen Jahren schon erlebt, als wir noch Studenten waren, Schüler, Studenten. Und ich Ich kann euch das nicht erklären, wie es funktioniert, aber ich weiß, es funktioniert. Und es ist immer eine neue Herausforderung. Es ist jedes Mal wieder ein Glaubensschritt, zu sagen, wir gehen im Glauben, dass Gott die Rechnung im Blick hat und dass wir von ihm auf übernatürliche Weise versorgt werden.
Ja.
Wie, Lena, wie soll ich mit solchen Geschichten aufhören, Bücher zu schreiben?
Ich muss mir brauchst nicht aufhören.
Also, es gibt ja ständig solche Geschichten, ja. Sodass ich also für das nächste Buch, dessen Titel ich ja noch gar nicht weiß, schon wieder die ersten Geschichten habe. Wer von euch mein aktuelles Buch lesen möchte, dem kann ich nur raten, guckt auch auf der Webseite im Shop. Seit dem 1. November ist es online. Die ersten Bestellungen sind auch schon eingegangen. Die ersten Bücher sind schon raus. Weiter als gedacht, Geschichten, die wir hier als Familie im Krankenhaus in Deutschland erlebt haben, die wir mit euch, also unseren Unterstützern, gemeinsam geschrieben haben. Freunde, holt euch dieses Buch, lest es durch und dann kauft ein zweites Exemplar, besorgt euch ein zweites Exemplar und verschenkt es und führt da auf dieser Weise dazu oder ja, tragt dazu bei, dass noch mehr von dieser Mission erfahren. Okay, meine Lieben, mit dieser Geschichte will ich euch für heute entlassen. Lena muss zurück auf die Couch, Füße hochlegen.
Von einem hochlegen aufs andere. Ja.
Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
Macht's gut.